Jetzt Frau von Holz. Möchten Sie stehen?
Ja, immer lieber.
Ja.
Und das nehme ich ständig dahinter.
Ah ja, dann können Sie sich dran festhalten.
Frau Nestle bat mich, ich sollte etwas aus meinem Leben erzählen. Und da muss ich zuerst sagen, dass ich eine Erkältung habe. Und wenn meine Stimme versagt und ich husten muss, dann muss mein Sohn es weitermachen. Anders geht's nicht. Und jetzt möchte ich Sie zuerst mitnehmen, ohne lange Vorreden, dahin, wo ich zu Hause war. Sie sehen hier das Baltikum und sehen links, oder sagt man im Westen, Schweden und da ganz in der Ecke Dänemark und gegenüber dem Baltikum der finnische Meerbusen und da Finnland. Ganz oben rechts in der Ecke ist Leningrad. Leningrad ist nur 360 etwa Kilometer von Reval, meiner Heimatstadt, entfernt. Aber man fährt 9 Stunden mit dem D-Zug. Ich weiß es nicht warum, so langsam. Und jetzt ist Herr Reval. Hast du da einen...
Reval, ja.
Ja. Reval. Jetzt heißt es Tallinn, das ist der estnische Name. Und als ich geboren wurde, das ist schon endlos lange her, das war im Jahr 1902, mein Vater war Pfarrer, bei uns sagte man Pastor, an der Nikolaikirche. Aber ich sage zuerst noch ein paar Worte über das Land und das Volk. Dort, Estland, Sie sehen, da geht so eine Linie durch Baltikum zum Peipussee. Und das oben ist Estland und darunter ist Lettland. Und dann kommt Litauen, das wird jetzt auch noch zum Baltikum gerechnet, aber früher nicht. Da galt es Estland, Livland, Kurland und nachher waren es Freistaaten, Estland und Lettland. Die Esten und Letten haben nichts miteinander zu tun, aber die Esten sind sehr nah verwandt mit den Finnen. Und wenn Sie zählen, 1, 2, 3, 4, 5, dann heißt es im Estnischen Yks-Kaks-Kolm-Neli-Wies und im Finnischen Yksi-Kaksi-Kolme-Nelja-Wiesi. Also nur noch ein Vokal dran. Sprache, eine sehr schöne Sprache, die Estnische, mit sehr viel Vokal und ein ganz prächtiges Volk. Ungefähr 1 Million Einwohner. Sehr viele wurden in der Zeit von Stalin nach Sibirien evakuiert und naja, jetzt werden wir uns das ansehen. Wir waren als Deutsch-Balten schon vor 700 Jahren dahin gezogen. Zuerst die Ordensritter und hinterher kamen die Kaufleute und haben das Land besiedelt. Und die Esten waren nur die Arbeiter und die Bauern. Und sind aber ein sehr intelligentes und begabtes Volk. Und als die Deutschen im Jahr 1939 umsiedelten, nach Deutschland durch den Vertrag zwischen Hitler und Stalin. Da hatte Hitler gesagt, Stalin, nimm ruhig das Baltikum ein, ich werde nichts dazu sagen, aber lass die Deutschen erst heraus. Und das war die Umsiedlung und seither gehörte es wieder zu Stalin. Und die Esten hatten von 1919 an einen Freistaat gehabt und nun sehnen sie sich immer danach, dass sie doch wieder selbstständig sein wollen. Ein sehr fleißiges, arbeitsames Volk, das wirklich etwas schafft. Ja, nun, das Land ist ein karges Land und im Heimatlied hieß es, und bist du auch nur Bruch und Sand, so bist du doch mein Heimatland. Und um das Land herum sind etwa 100 Inseln, davon natürlich nicht alle bewohnt, sind auch kleine Inseln. Nur noch, ich zeige Ihnen noch den Punkt, Riga. Denn das ist ein so bekannter Name. Da, wo diese Bucht, die Rigasche Bucht ist, da ist also sehr viel besseres Klima. Estland hat ein sehr raues Klima. Windig und unangenehm. Als wir nach Berlin zogen, waren wir erstaunt, in was für ein herrliches Klima wieder kam. Das ist ganz was anderes. Ja, mein Vater war Pastor an der Nikolaikirche, aber wir werden uns jetzt zuerst, das ist die Stadt Reval. Da sehen Sie den Revaler Meerbusen und dahinter sieht man noch einen Streifen Land, der gehört auch noch zu Reval dazu. Und hier sehen Sie die spitze Kirche, Das ist die Olaje-Kirche. Das war der achthöchste Turm Europas. Aber dann durch einen Blitzschlag wurde die Spitze vernichtet und nicht mehr so hoch aufgerichtet. Das war eine der drei deutschen Kirchen. Dann sehen Sie hier einen Teil der Festungsmauer, die um die Stadt herum war. Und die Häuser mit roten Giebeln, das ist ein Blick vom Domberg aus. Dann weiter sehen. Und nun sehen Sie, da ist wieder die Olaikirche. Die Olaikirche ist durchaus ein Blickfang der Stadt, schon von weitem zu sehen. Übrigens ist Reval eine alte Hansastadt und war sehr eng verbunden mit Lübeck. Und hier links davon ist die dicke Margarete. Und diese dicke Margarete konnte ich als Kind nicht leiden, weil ich immer sagte, ich heiße auch Margarete, aber so dick bin ich doch nicht. Und es hieß, da war eine Verbrecherin, ich weiß nicht, was sie gemacht hatte, die hieß Margarete und sie passte in kein Gefängnis, weil sie so dick war. Und da musste man extra für sie einen Turm bauen und das war dann die dicke Margarete. Und hier heraus geht es zum Hafen, wenn wir hier zu uns zukommen und dort herein geht es dann in die Altstadt.
Wann wurden die Bilder gemacht?
Noch vor ein paar Jahren. Und das ist jetzt die... Ja, die Strandpforte, so heißt es. Und hier durch geht es dann in die Stadt herein. Und da oben über der Pforte sehen Sie, das ist der Danebrock. Nachgebildet, diese Stadt und das Land sind von einer Hand in die andere gegangen. Mal gehörten sie zu Schweden, mal gehörten sie zu Dänemark und waren immer wieder in anderen Händen. Und als die Dänen die Stadt eroberten, da war sie so gut befestigt, dass sie nicht reinkamen. Und dann heißt es, da ist der Danebrock, die dänische Fahne vom Himmel, heruntergefallen und dann sagt, vor die Füße der Truppen, und da sagten sie, das ist ein Zeichen, wir erobern die Stadt. Dann haben sie die Stadt auch wirklich erobert und als Wahrzeichen haben sie dort den Danebrock hingestellt. Und von 1710 an hat Peter der Große die Stadt erobert, von da an war es russisch. Nochmal die Olaikirche. Und hier zwischen den Bäumen links, das ist die Breitstraße, und zwischen den Bäumen links war das Pfarrhaus. Und da hat der Großvater von Frau Nestle, war der Pfarrer, Pfarrer Hahn, an der Olaikirche. Lauter Giebelhäuser. So. Nun sehen wir die Olaikirche von innen. Als die Deutschen im Jahr 1939 umsiedelten, also wegzogen, alle Deutschen, da wurde diese Kirche, die ja nun frei wurde, den estnischen Baptisten übergeben, die keinen Gottesdienstraum hatten. Und als ich noch ein Kind war oder schon so ein Mädchen, ein Schulmädchen, da bin ich gern hier auch in die Kirche gegangen, da sind 800 Sitzplätze. Aber man musste 20 Minuten vor Anfang des Gottesdienstes da sein, um einen Platz zu kriegen. Und so gingen die Menschen damals noch zur Kirche. Und siehe da, die Baptisten jetzt füllen die Kirche auch. Die Esten sind sehr musikalisch und haben in dieser Kirche, sie haben glaube ich 1500 Mitglieder und haben 5 Chöre. Und kein einziger Chor unter 100 Menschen. So, bitte. Und nun sehen Sie da hinten wieder die Olaikirche. Und jetzt sind wir die Breitstraße lang gegangen, oder die Langstraße, und kommen hier den langen Domberg herauf auf den Dom. Der Dom ist nicht eine Kirche, sondern der Dom ist ein Berg, ein befestigter Berg. Bitte. Und das ist der kurze Domberg. Das war unser Techlier Schulweg, denn die Kirche, in der mein Vater Pastor war, war gerade hier am Ende, die werden wir auch noch sehen. Und da mussten wir immer herauf auf den Dom zu unseren Schulen. Das will nicht. Da müssen wir so lange heraufsteigen, bis es wieder läuft. Was ist denn da los?
Ich muss das Licht nochmal anmachen.
Na dann erzähle ich zuerst was anderes.
Ja.
Also wir waren eine sehr große Familie. Ach, da sind wir schon. Und das ist jetzt auf dem Dom, die Befestigung, das ist der lange Hermann. Und ein ganz steiler Abhang, also da konnte keiner herauf, wenn er feindlich gesinnt war. Und es war so, auf dem Dom lebte der Adel. Die hatten ihre Güter auf dem Lande, aber ihre Häuser hier auf dem Dom weg. Die Kaufmannschaft lebte um die Nikolaikirche herum, also in ganz alten Zeiten. Und die Handwerker lebten um die Olaikirche herum. Jeder hatte so seinen Platz. Und die armen Esten, die lebten vor der Mauer. Die wurden damals gar nicht so gut behandelt. Und jetzt sind wir auf dem Dom, und das ist die Domkirche. Das war die zweite deutsche Kirche. Und hier ist jetzt der estnische Erzbischof, derjenige, der hier die Predigten hält, und das ist sein Predigtort. Und hier werden auch die jungen Theologen ausgebildet. Das Land ist evangelisch-lutherisch, schon von Luthers Zeiten an. Und als die Bilderstürmer nach der Reformation kamen, um die Bilder herunterzureißen aus den Kirchen, da hatten sie in der Olaikirche alle Bilder runtergerissen und alle Wappen und so weiter. Und dann stürmten sie herauf auf den Dom und wollten dasselbe tun. Und da hat der schlaue Küster die Schlüssellöcher mit Blei vollgegossen und die kamen nicht herein. Und so ist in der Domkirche alles noch erhalten. All die alten Wappen und all die alten Fahnen aus den Kriegen und all die Bilder, alles erhalten. Und so wird die Domkirche sehr gern gezeigt wie ein Museum. Aber es ist gleichzeitig ein Gottesdienstraum. Oder auch nicht. Naja, ich erzähle dann unterdessen weiter und unterbreche dann, wenn wieder ein Bild kommt. Nein, kommt dann nicht. Das sind ja nicht mehr viele. Also wir waren 10 Kinder und eine große Schar und lebten. Sie werden nachher die Nikolaikirche sehen. Und wir waren gar nicht verwöhnt, das konnte man damals mit so vielen Kindern gar nicht. Wenn eine Tafel Schokolade geschenkt wurde, für die ganze Familie, da freute sich jeder, nicht wenn er einen Riegel bekam, sondern nur ein kleines Quadrat. Das war schon ein großes Geschenk. Aus dieser Zeit, ich hatte 6 Brüder und 4 Schwestern, aber manche sind schon früh gestorben, sodass wir nicht so viele waren. Also, jetzt sehen wir da hinten die Domkirche, und das ist die russisch-orthodoxe Kathedrale. Die hatte früher goldene Kuppeln, aber das Gold ist abgeblättert und da findet noch Gottesdienst statt. Und wenn die estnischen Touristenführer hierher kommen, dann sagen sie, also diese Kathedrale passt nicht in das Stadtbild mit ihren Kuppeln. Aber man muss schließlich doch sagen, warum sollen denn die Russen, die dann leben, nicht auch ihren Gottesdienst dort haben? Jetzt kann man das doch nur verstehen. So. Noch ein Blick vom Dom herunter auf die Altstadt mit all ihren Giebelhäusern und da sieht man den Turm des Rathauses. Und ganz rechts oder so in der Mitte sieht man den Hafen mit den Segelbooten. Und nun sehen wir von unten, das ist etwa vom Bahnhof aus, sehen wir auf den Dom herauf und sehen da die Domkirche und da geht es so ganz steil herauf. Und das ist auf halber Höhe der Tiet in die Kök. Und das heißt, guck in die Küche. Und dann heißt es, wenn Sie hier durch die Luken gucken, da herunter, dann können Sie feststellen, was die Frauen auf ihrem Herd kochen. Ich habe da wohl heruntergeguckt, aber das war gar nicht festzustellen. Denn jetzt sind die Schornsteine nicht mehr so, wie sie damals in alten Zeiten waren. Also auch ein alter Festungsturm. Und nun sehen wir das Rathaus. Das haben die Esten alles sehr schön wiederhergestellt nach allen Zerstörungen des Krieges. Und oben auf der Spitze des Rathausturmes, das kann man nicht sehen, das nächste Bild, da ist der alte Thomas. Da. Das ist nur eine Nachahmung. Er ist in Wirklichkeit, sieht ein bisschen stattlicher aus. Und er ist der Wächter der Stadt. Und es heißt, er muss aufpassen, dass in der Stadt alles in Ordnung ist. Aber in der Nacht von Silvester auf Neujahr, da haben die Türme Ausgang. Und da muss er aufpassen, dass der lange Hermann und die dicke Margarete nicht zueinander kommen. Und das ist jetzt die Nikolaikirche, die dritte Kirche. Da war mein Vater Pastor und da war der Turm ganz und die Kirche auch ziemlich zerstört im Kriege. Aber da waren wir ja schon weg. Aber das wurde alles wieder so hergestellt, wie es früher war. Nur, dass es jetzt nicht mehr ein Gottesdienstraum ist, sondern ein großer Konzertsaal. Und da, bei der Kirche, da wohnten wir dann auch. Kommt noch eins. Nein, so. Dann möchte ich jetzt etwas aus meiner Kindheit erzählen, aber nur so eine Geschichte. Wir sprachen vorhin darüber, dass die Freude etwas so Wichtiges ist und die einen jung erhält, wenn man schon alt wird. Und davon will ich jetzt erzählen. Einmal nahm mein Vater mich mit, und das war eine große Ehre, wenn man mit dem Vater gehen konnte. Er hatte einen Kirchenältesten, der war Konditor, hatte einen sehr bekannten Konditorladen in der Langstraße, Studer. Und mein Vater hatte mit ihm dort zu besprechen und hatte mich nur mitgenommen. Und ich beguckte mir all diese Marzipanherrlichkeiten und die Kuchen. Oh. Aber ich kam gar nicht auf die Idee, dass etwas davon mir gehören sollte. Ich konnte mich nur dann freuen. Aber beim Abschied schenkte mir der Konditor einen kleinen Schokoladenhund mit einem grünen Halsband. Und ich habe mich gefreut. So ein herrliches Geschenk. Trug es nach Hause, stellte es in meinen Spielzeugschrank und ging schlafen. Und am Morgen, als ich aufwachte, da dachte ich, gestern hatte ich doch irgendeine Freude. Was war das bloß? Plötzlich fiel mir ein, der Schokoladenhund. Habe ich das nur geträumt? Oder ist das Wirklichkeit? Ich also heraus aus dem Bett, den Schrank aufgemacht, da stand der Schokoladenhund. Und wissen Sie, von da an habe ich immer gedacht, am Morgen, wenn ich aufwache, was ist heute mein Schokoladenhund? Ach, welche Freude! Ja. Und schließlich ist immer an jedem Tag irgendein kleiner Schokoladenhund, auf den man sich freuen kann. Ein Brief, ein Besuch, irgendetwas. Aber Freude ist schon eine gute Sache und gibt wirklich Kraft zum Weiterleben. Ja, das war aus der Kindheit. Ich will jetzt gar nicht viel erzählen. Muss jetzt sehen. Und es waren Gefangene aus Deutschland nach Sibirien, die Soldaten geschleppt worden. Und mein Vater und andere Pastoren hatten in der Gemeinde Geld gesammelt und schickten das diesen Gefangenen nach Sibirien. Und die schrieben Dankesbriefe. Und diese Dankesbriefe gerieten in die Hände der Polizei. Die Polizei war russisch. Und mein Vater und der Pastor Hahn und sein Schwiegersohn Silman und viele andere Ärzte und so, wurden zur Polizei bestellt und nach Sibirien ausgewiesen. Und die Familien blieben entweder zu Hause oder die Enge nahmen ihre Familien mit. Sie mussten ihre Reisen selbst bezahlen, aber sie konnten und wurde ihnen der Ort angewiesen, wo sie leben sollten. Das war in Jeniseisk, am Jenisei. Und da war eine ganze Kolonie von Deutschen. Sie konnten sich frei bewegen, die Stadt nicht verlassen, einmal in der Woche sich bei der Polizei melden und im Übrigen tun, was sie wollten. Nun haben sie die Kinder unterwiesen, sie haben Gottesdienste gehalten und haben Vorträge gehalten und mussten ihr Leben irgendwie verbringen. Sie durften keine deutschen Briefe schreiben. Russisch wollten sie nicht schreiben. So haben sie entweder Estnisch oder Englisch geschrieben. Also das war je nachdem, welche Sprache man nun beherrschte. Und damals hat mein Vater jedem der Kinder einen Spruch geschickt mit Erklärung. Und ich bekam den Spruch, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Ich konnte mit dem Spruch nicht so sehr viel anfangen. Ich dachte, das ist doch selbstverständlich. Das ist doch klar, dass sie da angeschrieben sind. Das ist mir erst viel später aufgegangen. Mein Vater war anderthalb Jahre im Gefängnis und dann, nicht im Gefängnis, er konnte sich frei bewegen. Und meine Mutter ist dann auch hingefahren und sie waren noch ein paar Wochen da zusammen. Und dann brach die Revolution aus 1917 und sie konnten ihre Papiere von der Polizei holen, das lag alles da herum, und konnten nach Hause fahren. Und eines Tages, wie wir aus der Schule nach Hause kommen, und das Zimmer meines Vaters, sein Arbeitszimmer war gerade neben dem Zimmer, wo ich mit meiner Schwester wohnte, und ich gehe da an der Tür vorbei und gucke ins Zimmer, Da sitzt ein Herr und ich denke, ach, das ist der Onkel, der so ein bisschen nach dem Rechten sieht. Und ich näher zuguckt, da ist der Vater, den ich anderthalb Jahre nicht gesehen habe. Und so hat er extra gesagt, sagt nichts weiter. Er wollte mit jedem Kind diese Überraschung erleben und die große Freude, dass er wieder da war. Und nun waren die Eltern wieder zu Hause und das Leben ging weiter. Und dann, noch während der Revolution, im Anfang 1918, da wurde es ungemütlich in der Stadt. Und eines Tages, eines Sonntagmorgens, klingelt es an der Haustür. Da stehen fünf Männer mit Flinten und roten Armbinden an der Tür und wollen meine Eltern verhaften. Beide, Vater und Mutter. Und die mussten noch durchs Wohnzimmer durchgehen, dann durchs Kinderzimmer und da standen all die Bettchen von den kleinen Geschwistern, bis sie ins Schlafzimmer meiner Eltern kamen. Und der eine von den Männern, der beugte sich noch so mitleidig über das Bett vom Jüngsten, der war erst anderthalb. Aber was sollte er machen? Er musste ja den Befehl ausführen. Und meine Eltern wurden weggeführt. Und mein Vater sagte nur, uns geht zum Nachbarpastor, er soll predigen. Denn mein Vater ja nun verhindert war. Und meine Schwester und ich, wir dachten, jetzt müssen wir doch sehen, wo sie geblieben sind. Und dann hörten wir, es wurde ja bald bekannt, es ging nicht gegen die Pastoren, sondern es ging gegen die Namen. Also ob sie nun zum Adel gehörten, ob sie von oder Baron oder Graf oder so, daran hatten sich die gehalten. Und da hörten wir, die Frauen waren in einem großen Kino untergebracht und es waren Hunderte. Und die Männer in einem großen Speicher im Hafen. Also wie es so ist, Kinder gehen zuerst zur Mutter, wir packten etwas zusammen, konnte uns ja keiner was verbieten und machten uns auf den Weg zum Kino. Ich weiß, es war ein eisig kalter Januartag. Die Winde dort sind so unangenehm, feucht und eisig kalt. Und wir gingen diese Treppe herauf und unten stand eine Menge von Menschen, die schrien immer, nieder mit den Deutschen, schlagt sie tot, und wussten, dass da die Frauen gefangen sind. Und wir standen an der Tür und klopfen an und keiner öffnet uns. Und wir warten und warten und froren und ich sagte, weißt du, es hat gar keinen Sinn, dass wir hier warten, wollen wir nach Hause gehen. Nein, sagte meine Schwester, sie war ein bisschen älter als ich. Wenn wir schon mal gekommen sind, dann bleiben wir. Und sieh da, es lohnte sich. Dann nach einer Zeit öffnet sich die Tür und ein Mann guckt heraus und sagt, wer seid ihr, was wollt ihr? Wir nannten unseren Namen und sagten, unsere Mutter ist hier und wir haben ihr was zum Essen mitgebracht. Da macht die Tür zu und sagt, wartet. Dann ging er in den großen Saal, wo all die Frauen saßen und riefen meine Mutter beim Namen. Und die dachten nun alle, meine Mutter wäre die Erste, die erschossen wird. Und nahmen Abschied von ihr. Und er nahm sie dann mit, führt sie zur Tür, macht die Tür auf und sagt, da habt ihr eure Mutter, ihr könnt sie mit nach Hause nehmen. Da war die Mutter frei. Und natürlich für meinen Vater eine ganz große Beruhigung, dass die Mutter wieder zu Hause war. Und die anderen Frauen sind nach 3 Wochen etwa auch entlassen worden. Die Männer waren noch im Hafen und da ging der Streit hin und her zwischen den örtlichen Bolschewiken, nannte man sie, also die Kommunisten, und den russischen Matrosen, die im Hafen ihr Schiff hatten. Und die wollten die Männer aufs Schiff verladen und im Meer versenken. Etwa 300 Männer. Darunter war auch mein Mann. Aber ich kannte ihn ja nicht, er war Student. Und noch viele andere. Ja, mein Vater war der einzige Pastor unter all denen. Und die Örtlichen wollten sie nach Sibirien verschleppen. Und nun ging das immer so hin und her. Und eines Tages hatten die Matrosen auf ihrem Schiff ein großes Fest und waren alle besoffen. Und dieses benutzten die örtlichen Kommunisten und sagten, nehmt eure Sachen. Die Frauen hatten ihnen ja Matratzen und Decken und was sie brauchten hingebracht. Und ganz leise heraus und führten diesen Zug durch die Stadt bis zum Domberg. Und da unterhalb des Domberges ist eine große Turnhalle. Und dahin wurden sie hereingeführt. Und ein Onkel von mir war Marineoffizier gewesen und der sollte nun organisieren. Einer muss ja nun die Sache in der Hand haben. Ja, und dann am nächsten Morgen, da hatten die Matrosen gemerkt, was los war. Und nun kamen sie mit aufgeschlagenem Bajonett dahin und wollten die Turmhalle stürmen. Und stürzen, die Männer sahen schon, sie kommen, und da sagten der Onkel, wir haben keine Waffen, wir können uns nicht verteidigen. Jeder bleibt ganz ruhig auf seinem Platz sitzen. Und wie die Matrosen die Türen aufrissen, Da sehen Sie, da sitzt die Gruppe von Männern und keiner rührt sich. Und da waren sie noch so anständig, dass sie sagten, wehrlose Männer greifen wir nicht an. Sie hatten gedacht, es gibt jetzt einen Kampf. Und zogen sich zurück. Und die örtlichen Kommunisten haben sie dann zum Bahnhof gebracht und in den Zug gesetzt und nach Sibirien gefahren. Und wir haben immer gedacht, also weiter als Leningrad kommen sie nicht. Da wird Gott Halt sagen und sie kommen zurück. Dann hörten wir, sie sind schon in Moskau. Und dann hörten wir, sie sind schon weitergefahren, also nach Sibirien. Und mein Vater sagt, er hätte nie im Leben solch eine Gemeinde gehabt. Das waren nun zum Teil so, na, wie soll man sagen, arrogante Gutsbesitzer und so. Aber sie standen alle vor den Toren der Ewigkeit. Jeden Moment konnte der Befehl gegeben werden, sie werden alle erschossen. Und da hat mein Vater mit Brot, etwas Brot und Tee, ihm das Abendmahl gereicht. Denn gab es ja nicht, das gab es, spielte keine Rolle. Und dann fuhren sie durch Sibirien und da war ein früherer russischer Offizier, ein Baron Thiesenhausen, und der ärgerte sich darüber, dass diese Leute ihm was befehlen, diese Bolschewiken, und hat ihnen eine Antwort gegeben. Da haben sie ihm den Pelz ausgezogen und haben ihn herausgestellt auf die Plattform und gingen nur noch mal in den Zug, um ihre Gewehre zu holen und ihn niederzuschießen. Und da hat er gesagt, komm ich um, so komm ich um, und sprang aus dem Faden im Zug in den sibirischen Schnee. Und als die Leute das merkten, so sagten sie, der kommt sowieso um, hat keinen Pelz an und der sibirische Schnee. Und sie müssen diese Weite Sibiriens bedenken. Wo ist da eine Station? Wo ist da ein Wetterhäuschen? Das sind ja hunderte von Kilometern. Und dieser Mann lief nun auf den Schienen. So gut er konnte weiter und mit einmal, und das war wirklich wie ein Wunder, war da ein Wetterhäuschen, gar nicht so weit ab. Und er klopft an die Tür. Und wie der Wärter ihm die Tür aufmacht, steht der Wärter vor ihm stramm und stellt sich heraus, er war ein Soldat aus seiner Kompanie gewesen, aus seinem Riemen. Der hat ihn nun aufgenommen und hat dafür gesorgt, dass er erwärmt wurde und was anzuziehen bekam und hat ihn mit irgendeiner Gelegenheit mit dem Zuge nach Hause geschickt. Und das war dann der Erste, der wieder zu Hause ankam. Die anderen Männer, die kamen nach Sibirien, nach Krasnojarsk, ins Gefängnis, also mitten in Sibirien und in Zellen und hungerten sehr. Mein Vater hatte in der Zeit Geburtstag und sagte, er hat sich nie über ein Geburtstagsgeschenk so gefreut wie damals, als seine Zellenkameraden ihm eine Scheibe trockenes Brot zusammengespart hatten als Geburtstagsgeschenk. Und er durfte von Zelle zu Zelle gehen und den Männern Andachten halten. Und mein Mann und noch viele andere bildeten einen Chor und durften auch gehen. Ich glaube nicht, dass das heute noch möglich wäre, aber damals war es noch so. Und dann unterdessen zu Hause, man wusste ja nichts von ihnen, waren die deutschen Truppen in Reval eingerückt und hatten die Stadt eingenommen. Und vom langen Hermann wehte die schwarz-weiß-rote Fahne, aber die Männer fehlten. Und dann war der Friede zwischen Deutschland und Russland in Brest-Litovsk. Und da war eine Bedingung von Deutschland, die Männer aus Sibirien müssen nach Hause. Und darauf war Russland eingegangen und eines Tages hieß es, ihr seid frei, ihr könnt nach Hause kommen. Na, und das war natürlich eine große Freude und sie wurden wieder im Zug verladen und der Zug fuhr los. Und man wusste, wann sie ankommen und alles strömte zum Bahnhof und der deutsche General war da und seine Kapelle und die Gemeinde versammelt sich natürlich und die Verwandtschaft und was noch alles war. Und dann fuhr der Zug ein und gelandet am Bahnhof. Da fuhr der Zug ein und jetzt suchte jeder seinen Vater, seinen Mann, seinen Sohn und Verwandten auf. Die sahen bärtig und verhungert aus und zerlumpt, bis man die alle fand. Und dann stellte mein Vater sich auf die Rampe des Bahnhofs und seine Gemeinde, seine Männer um ihn her und die Kapelle intonierte, nun danket alle Gott und die ganze Gemeinde und die sangen. Denn als sie noch in Sibirien waren und hörten, sie sind frei, da hatte mein Vater von Zelle zu Zelle gesagt, jetzt lernt ihr alle das Lied, nun danket alle Gott auswendig. Und da hatten sie im Korridor, wie sie nun herausgelassen wurden, dieses Lied gesungen. Und nun, zur Erinnerung dann, wurde es in Reval wieder gesungen und große Freude, nun waren sie wieder zu Hause und konnten sich wieder erholen. Das war im Jahr 1918. Und dann sind die deutschen Truppen, ich glaube es war 1919. Deutschland. Ja, und viele von den Baltendeutschen sind mitgegangen. Auch manche Pastoren, die haben nachher, sind wieder zurückgekommen und haben die Gemeinde um Verzeihung gebeten, dass sie weggegangen, dass sie geflüchtet waren. Aber da wurden sie mit Freuden wieder aufgenommen und das Leben ging weiter. Das ging dann, ja, ich kann gar nicht so ausführlich erzählen. Ach so, ich muss hier noch etwas zwischenfügen. Zwischen diesen beiden Fahrten nach Sibirien meines Vaters lag meine Konfirmation. Und ich war sehr gespannt, was für einen Spruch ich wohl zur Konfirmation von meinem Vater bekommen würde. Und wissen Sie, was es war? Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Derselbe Spruch. Und da fragt sich mein Vater, weißt du, dass du mir diesen Spruch schon mal aus Sibirien geschickt hast? Er hatte keine Ahnung mehr davon. Aber er sagte, dann muss es ja wohl dein Spruch sein. Und dann habe ich allmählich immer mehr gemerkt, was das für ein schöner Spruch ist. Und er hat mich durch mein Leben begleitet. Ich habe dann im Jahr 25 geheiratet. Mein Mann war Pfarrer, also Pastor, in einer Kleinstadt in Wissenberg. Und da sind die Kinder geboren. Ich hatte 3 Söhne und 3 Töchter und dies war der älteste Sohn. Jetzt gucken wir erstmal ein bisschen diese Kleinstadt Wissenberg mit der Ordensburg an. Das ist die alte Ordensruine in Wesenberg. Das war ein sehr beliebter Spaziergang da hin. Ich bin damals sehr gern Ski gelaufen.
Zwischen Reval und Narva.
Ach so,
im Norden.
Ja, ganz im Norden, ja. Und ich erinnere mich, dass ich einmal sah, wie ich war keine gute Skiläuferin, aber ich sah, wie ein Mann einen so steilen Abhang herunterfuhr, dachte, wenn der gesund unten ankommt, kann ich es doch auch. Also ich hinterher. Was denken Sie, ich konnte gar nicht so gut laufen, habe mich überschlagen, überkugelt, aber mir passierte nichts und die Ski war auch heil. Da dachte ich, nee, so unvorsichtig darf man doch nicht sein, wenn man 6 Kinder hat. Das ist die Schule, die deutsche Schule. Dort, es war eine arme kleine Gemeinde und damals in Estland war es so, dass jede Gemeinde ihren Pastor erhielt, so gut oder schlecht wie es konnte. Und es war eine kleine Gemeinde, neu gegründet. Und mein Mann bekam so wenig Geld, dass er davon die Familie unmöglich ernähren konnte, auch kein Pfarrhaus, eine Mietswohnung. Und da musste er noch hauptamtlich Lehrer in der deutschen Schule sein, um die Familie ernähren zu können. Und das war nun die Schule, wo die Kinder dann hingingen. Bitte. Und das ist die Straße, in der wir wohnten. Lauter kleine Holzhäuschen, die Kunderichstraße. Das war alles ziemlich aus.
Das war von alten Bildern abfotografiert und auf dir?
Ja, ich glaube von
alten. Das ist ein neues Bild.
Hatte jemand das geschickt?
Das ist ein neues Bild aus jetziger Zeit. Die Straße ist viel breiter als damals.
Ja.
Ach so. Und kein Kopfsteinpflaster mehr, wie ich mich erinnere. Mhm.
Ja, eben. Damals war es ja noch ganz schlecht.
Und hier stand ein Ahorn. Jetzt steht da ein Kastanien.
Kastanien, ja.
Der kleine Gärtchen da dran. Und das ist die Familie. Da sehen Sie rechts meinen Mann und links bin ich mit meiner jüngsten Tochter und da hinten die 3 Söhne und die anderen Töchter, also 6 Kinder, jeder Bruder hatte eine Schwester und als die jüngste Schwester geboren wurde, da sagte dieser Bruder zu seinem dritten, zum dritten Bruder, weißt du, deine Schwester gefällt mir besser als meine. Wollen wir doch tauschen. Und da sagte der Günther, der da steht hinter mir, sagte, nein, ich denke nicht dran zu tauschen, so lange habe ich auf eine Schwester gewartet, das ist jetzt meine. So, und das ist jetzt nach vielen, vielen, vielen Jahren, da ist die Familie nochmal, aber nicht alle zusammen. Man kann nur so einige erkennen, der Sohn, ja, der eine Sohn ist gestorben inzwischen und da sind auch Schwiegertöchter und eine Schwester von mir links. Naja, das ist hier in, was war es, in Königswinter oder hier
das
in
Stuttgart? Ach, das so. War in Degerloch.
Ach, in Degerloch.
Ja,
da oben am Heutiger Straße.
Ja. Nummer 3, der zweite Bruder ist ja gestorben, ja, als Abiturient. Das ist die dritte Schwester.
Der hat vier, also noch seine
die,
Schwester.
Die vierte, ja, der fünfte, hat also sechste.
Ja, ja, das ist alle da. Ja, und dann scheint Wichtel da ganz sitzen. Ja, wir lebten in Wesenberg, in einer Stadt, also wie ich schon zeigte. Und dann im Jahr 1939, da hatte ja Hitler Polen erobert. Da war der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Und dann hatte Stalin und Hitler haben einen Vertrag gemacht und gesagt, Hitler sagte, nimm mir ruhig das Baltikum für dich, ich sage nichts dazu, aber lass die Deutschen heraus. Und das war dann die große Umsiedlung. Man konnte seine Sachen zusammenpacken und wurde mit Schiffen herübergebracht in das, nach Danzig und dann in das eroberte Polen. Und ist in ein Lager und dann sehr bald verteilt. Und wer ein Gut gehabt hatte, der bekam wieder ein Gut, wo die Polen herausgesetzt wurden. Und wer eine Wohnung gehabt, kriegte wieder eine Wohnung, wo die Polen gerade weggeschickt worden waren. Das war natürlich sehr unangenehm. Und wir bekamen dann, mein Mann bekam eine Fahrstelle in Hohensalza, jetzt heißt es Inowratzlaw, liegt da in der Ecke Bromberg, Toren. Dort, und da waren wir dann immer 5 Jahre wieder. Aber wissen Sie, dann ist man wie ein Vogel auf dem Ast. Früher saß man so ganz still in seinem Nest in Estland und jetzt war man weg. Und war mit jedem Winde war man. Und dann hieß es, die Russen kommen. In dieser Zeit wurde dieser Sohn noch einberufen zum Militär im Krieg und kam dann in englische Gefangenschaft. Und der zweite wurde auch noch einberufen, aber da waren wir, glaube ich, schon geflohen. Als die Russen 1945, nein, was war das denn?
Ja,
1944 kamen. Ja, 5 Jahre waren wir dort. Da sind wir. Hatten wir unsere Sachen so gepackt.